Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimatlesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Geschichten eines Autors aus Regensburg beschäftigen uns heute und in den kommenden Folgen Rolf Stemmle, ein zeitgenössischer Literat, der in den frühen 1960er Jahren das Licht der Welt erblickt hat und seine Heimatstadt, ihre Umgebung und deren Menschen aufmerksam beobachtet. Zunächst galt dem Theater sein Interesse, ehe er vorwiegend schriftstellerisch tätig wurde. Lyrik, Romane, Kurzgeschichten machten ihn überregional bekannt als detailfreudigen Erzähler und Schilderer menschlicher und allzu menschlicher Begebenheiten. Hier auf BR Heimat hören Sie im Folgenden aus der Feder von Rolf Stemmle Erzählungen, die Ihre Fantasie mit Sicherheit beflügeln werden, unter dem Titel »Gurletta Steinhöfel«, Geschichten aus dem abenteuerlichen Alltag einer Regensburger Stadttaube. Es liest Christian Jungwirth.
Fairer Kaffee. Heute kam der bayerische Ministerpräsident nach Regensburg. Die Tauben erzählten sich, er habe wegen des schönen Wetters kurzfristig sein Besuchsprogramm erweitert und wäre noch in der Wurstkuchel »Achte auf Kraut mit Kipferl essen«. Gurletta wollte den Ministerpräsidenten aus der Nähe sehen und machte sich auf den Weg Richtung Donau. Es war keine Eile nötig, denn die hohen Herren saßen noch bei einem Festakt im Reichssaal, weshalb sie nicht flog, sondern gemütlich durch die Altstadt spazierte. In einer engen, verwahrlosten Gasse, die aus unverständlichen Gründen Taubengässchen heißt, lehnten zwei blaue Müllsäcke an einer Hauswand. Sie waren aufgerissen, sodass unappetitliche Küchenabfälle herausquollen. Verschmierte Kartonagen und Folien, Dosen und schimmelige Speisereste. Eine dunkelgraue Taubenfrau durchwühlte gerade das Chaos. Beim Vorübertappen erkannte Gurletta die Dame. Es war Frau Obermüller, die vormalige Frau Salzheimer. Sie hatte bis vor wenigen Wochen im Nachbarhaus gewohnt. Nach ihrer Vermählung mit Herrn Obermüller war sie weggezogen. Ihr Gatte, Anton Obermüller, vielbeschäftigter Trauerfeierredner, tat sich auch bei allen übrigen Versammlungen hervor und verbreitete den Eindruck, als sei er besonders moralisch und sozialkompetent. Es passte daher zu ihm, dass er mit seiner jungen Frau ein Nest ausgerechnet auf einem Kirchturm gebaut hatte, irgendwo im Stadtnorden. Gurletta fand diese Art der Selbstüberhöhung peinlich. Jetzt bemerkte die frischgebackene Frau Obermüller die Spaziergängerin. »Ah, das ist ja eine nette Überraschung, Frau Steinhöfe!« Gurletta grüßte höflich zurück. »Ich ärgere mich gerade«, rief Frau Obermüller. »Wo man hinkommt, die Ratten waren immer schneller, diese grässlichen Viecher. Die besten Stücke haben sie schon herausgezogen.« »Na ja, die haben halt auch Hunger«, entgegnete Gurletta. Das permanente Lamentieren war ihr zuwider. Zu essen gab es ja wohl genug in Regensburg. Frau Obermüller ließ endlich ab vom Müllsack und erzählte von ihrem neuen Leben mit Anton. Sie schwärmte von der wundervollen Aussicht auf dem Turm der Lukaskirche und den großartigen Möglichkeiten, sich aus der Mülltonne eines Discounters mit Futter zu versorgen. »Gelegentlich zieht es mich aber in die Innenstadt«, gestand sie. »Hier bin ich aufgewachsen und man muss immer mal wieder zurück zu den Wurzeln.« Gurletta liebte ihre Altstadt über alles und konnte das gut verstehen. »Frau Steinhöfel«, sagte Frau Obermüller schließlich, »kommen Sie doch zu Kaffee und Kuchen. Sie müssen unbedingt mein neues Zuhause kennenlernen und die Aussicht genießen.« Gurletta konnte die Einladung unmöglich ausschlagen, obwohl sie keine Lust auf einen Nachmittag mit Anton Obermüller verspürte und die Lukaskirche weit jenseits der Donau steht. Solche Ausflüge waren in ihrem Alter keine Kleinigkeit. Sie verabredeten sich also für den folgenden Samstag. Gurletta graute es davor, Gebäck aus dem Müll eines Discounters vorgesetzt zu bekommen. Auf den Tischen vor einem Café beim Theater wurden regelmäßig wundervolle, ofenfrische Croissants verspeist. Das wusste Gurletta. Es gelang ihr, mit einer kühnen Flugattacke ein ansehnliches Stück zu erbeuten. Das packte sie zu Hause im Papier, um es als Geschenk zu tarnen. Sie konnte ja unmöglich das Essen zur Einladung mitbringen. Aber natürlich hoffte sie, dass es auf den Speiseplatz kam. Dann band sie ihren roten Sonnenhut auf den Kopf und hob Richtung Lukaskirche ab. Soweit es ihre Kondition zuließ, gurrte sie unterwegs die Arie der Rosina aus dem Barbier von Sevilla. Sie überflog etliche Bäckereien. Dort könnten sich die Obermüllers ja ohne weiteres versorgen. Muss es denn der Discounter sein? Dachte Goletta, hoffend, dass der Nachmittag rasch und gut vorübergehen würde. Aber Herr Obermüller hält lieber Moralansprachen, als einen Flügelschlag zu viel zu tun. In St. Lukas wurde ein Fest gefeiert. Der Vorplatz war voller Menschen. Zwei standen hinter einem Grill, auf dem Bratwürste brutzelten. Andere gossen Bier und Apfelschorle in Gläser. Wieder andere trugen sie zu Bierbänken, auf denen die Nächsten saßen. Auf einem Tisch wurde Schmuck aus Südamerika sowie fair gehandelter Kaffee angeboten. Darunter lag eine beschädigte Packung. Kaffeepulver war verschüttet. Goletta freute sich. Dann gibt es wenigstens fairen Kaffee. Bis da herunter wird es Herr Obermüller ja wohl geschafft haben. Frau Obermüller begrüßte und umflügelte Goletta mit allergrößter Herzlichkeit. Das Geschenk, das edle Croissant-Stück, entpackte die Gastgeberin mit freudiger Überraschung, aber gewiss ohne dessen Wert zu ermessen. »Ich habe Kekse im Müll gefunden«, rief sie glücklich. »Jetzt werden wir bestimmt mehr als satt.« »Anton werde gleich kommen«, erzählte sie dann. »Er sei noch bei einem Freund, der an einem Eheproblem leide und seine Hilfe brauche.« »Oh je«, seufzte Goletta, ohne erkennbar zu machen, ob sie den Freund wegen des Eheproblems oder der Beratung bemitleidete. Frau Obermüller zeigte ihrem Gast die neue Wohnstätte auf einer hochgelegenen Zwischendecke, weitgehend wettergeschützt durch ein Gefüge aus steinernen Ornamenten. Der Ausblick nach Süden auf Donau und Altstadt war in der Tat beeindruckend. Goletta fragte nach den Kirchenglocken, ob man in ihrer unmittelbaren Nähe leben könne. »Sie habe sich inzwischen daran gewöhnt«, antwortete Frau Obermüller. »Nur gelegentlich erschrecke sie noch oder werde davon wach.« »Eklig finde ich allerdings die Mäuse«, klagte sie schließlich. »Wieso?« »Ach, aus irgendeinem Nachbargrundstück wurde kürzlich eine Mäusefamilie vertrieben, und jetzt haben sie sich im Garten der Kirche eingenistet. Sie quieken widerlich hell und fressen das Wenige, das der Garten bietet.« Goletta hielt den Schnabel. Sie kannte herzensgute Mäuse und wusste, welche Existenzsorgen sie mitunter plagten. Als sie einen Blick zur Kaffeemaschine warf, entdeckte sie mit Entsetzen den Rest einer Packung mit Discounter-Kaffee. Die Maschine war noch nicht in Betrieb, weshalb sie sofort einhakte: »Unten beim Kirchenfest gibt es fairen Kaffee.« Frau Obermüller guckte irritiert. »Ja, und? Ich meine, wenn schon fairer Kaffee zu haben ist, sollten wir ihn auch trinken.« »So? Ja? Ich hole welchen«, rief Goletta und segelte los. Als sie wenig später in der Mitte des Nestes saßen und Frau Obermüller den frisch gebrühten fairen Kaffee brachte, wollte sich keine flüssige Unterhaltung entwickeln. Frau Obermüller schwärmte erneut von der Schönheit der Aussicht. Goletta wartete darauf, dass die Gastgeberin endlich das Croissant-Stück servierte, denn zwischen ihnen lagen nur die trockenen, geschmacklosen Kekse aus dem Müll des Discounters. Die Heimkehr von Anton Obermüller belebte die Situation. Er überschüttete Goletta sogleich mit seinen Gedanken, die er sich über das schwierige Zusammenleben von Tauben und Wanderfalken gemacht hatte. Schließlich versorgte Frau Obermüller auch ihn mit Kaffee und legte das Croissant-Stück in die Runde. »Das hat Frau Steinhöfel mitgebracht.« »Was ist denn das für ein Kaffee?« fragte Anton Obermüller gleich nach dem ersten Schluck. »Den hat Frau Steinhöfel von unten geholt.« Mit ihrer Stimmfärbung ließ sie dabei durchblicken, dass die Besucherin mit ihrer Sortenauswahl nicht zufrieden war. Goletta fügte sofort hinzu: »Fair gehandelter Kaffee.« »Ha!« japste Herr Obermüller. »Das ist doch alles Augenwischerei.« Goletta plusterte sich empört auf und setzte zum Widerspruch an. »Und überhaupt«, lachte Herr Obermüller höhnisch, »fair ist man nur dann, wenn man auch bezahlt dafür. Wie bitte sollen wir Tauben zum fairen Kaffeehandel beitragen?« Das traf Goletta in der Seele. Und was das Schlimmste war, sie wusste keine Erwiderung. Herr Obermüller triumphierte: »Indem wir ihn stehlen?« Goletta war nun so aufgebracht, dass sie heftig mit den Flügeln schlug. Dabei erfasste sie ungewollt das Croissantstück und schleuderte es aus dem Nest der Obermüllers. In weitem Bogen schoss es durch das Ornamentgefüge und landete im Garten. Panisch sprang sie an den Rand der Zwischendecke. Sie konnte gerade noch mitverfolgen, wie eine Maus den Brocken mit euphorischem Quieken schnappte und ins nächste Loch zerrte. Jetzt lächelte Goletta, denn sie hatte das Gefühl, etwas Wohltätiges vollbracht zu haben, wenn sie schon nicht für den Kaffee gezahlt hatte. Frau Obermüller war um Mäßigung bemüht und dämpfte ihren Gatten mit überraschend harschen Worten. Dann erkundigte sie sich auf den ersten Blick unmotiviert bei Goletta nach dem Befinden der früheren Nachbarn in der Altstadt. Damit holte sie ihren Gast zurück in die Kaffeerunde und entfachte ein konfliktfreies Gespräch. Goletta, ebenfalls an einer Deeskalation interessiert, erzählte einige belanglose Neuigkeiten und pickte dabei tapfer in die Kekse. Anton Obermüller genoss das karge Gebäck aus der Discountermülltonne, als stamme es aus einer Feinbäckerei. Dazu schlürfte er kommentarlos den Kaffee. Mit angenehm kurzen Beiträgen beteiligte er sich an der Plauderei. Frau Obermüller wirkte bald erleichtert. Es war ihr tatsächlich gelungen, den Streit abzufangen. Und so mündete der Nachmittag schließlich in einen erträglichen Ausklang. In Goulettas Innerem hatte sich unterdessen Nachsichtigkeit breit gemacht. Was zählt, ist die eigene Einstellung, dachte sie. Man wird niemals in allen Tauben ein soziales Gewissen erwecken können. Und auch wenn ich für den Kaffee nicht bezahlen konnte, so habe ich doch durch Verzicht und Geben etwas Gutes getan. Mittäubisch ist man nicht immer auf geradem Weg. Oh ja, da muss der neunmal kluge Herr Obermüller noch viel dazulernen. Die kleine Ausnahme. Die Tauben lieben die Nachmittage in der warmen Jahreszeit. Besonders die Wochenendnachmittage, wenn sich die Regensburger und Touristen zuhauf ihre Zeit vor den Straßencafés vertreiben. Die Freisitzer verlieren so reichlich frische und hochwertige Speisereste, dass sich die Mägen damit unentwegt und bequem füllen lassen. Auch besitzt die Altstadt einen höheren Unterhaltungswert. Während man nämlich in den dunklen Monaten nur einzelne Gestalten antrifft, die von Kälte getrieben durch die Gassen hetzen, bieten Frühling und Sommer vielfältige Details. Goletta Steinhöfel hockte gerne auf den Dächern, um die Menschen zu beobachten. Die Zeit des Verdauens wurde so zur Studierzeit. Besonders häufig wählte sie das Schneefanggitter auf der Arch am Heidplatz gegenüber dem Café Goldenes Kreuz. Sie hatte soeben einen größeren Brocken Obstkuchenboden verspeist. Er war von einem Kleinkind auf das Pflaster katapultiert worden. Nun döste Goletta mit ihrem roten Sonnenhut auf dem Kopf vor sich hin und warf gelegentlich ein Auge auf ein Menschenpaar, das lebhaft diskutierte. Allmählich wurde daraus Streit. Die Frau, deren dunkelblonden, wirren Lockenkopf Goletta außergewöhnlich fand, bestürmte den Mann, einen dickwanstigen Weißbiertrinker. Dieser saß unbewegt vor seinem Glas. Nur wenn ihm das Schimpfen offenbar zu viel wurde, brach er für eine kurze Erwiderung aus sich heraus, um sogleich wieder in dumpfes Brüten zu verfallen. Nach einiger Zeit mühte er sich auf und verschwand im Inneren des Cafés. »Jetzt geht er wohl auf die Toilette«, dachte Goletta. So weit war ihr die menschliche Lebensführung bekannt, um diesen Schluss ziehen zu können. Kaum war der Mann verschwunden, da beobachtete sie etwas Ungeheuerliches. Die Frau mit dem Lockenkopf hob sich über das halbleere Weißbierglas und spuckte hinein. Anschließend verrührte sie ihre Absonderung mit einem Kaffeelöffel. Dass ihre Vergeltung nur aus einem unsichtbaren Symbol bestand, schien ihr zu genügen. Goletta nickte. »Ja, ja, so sind sie, die Menschen.« Sie wusste natürlich, dass auch Tauben zu solchen Hinterhältigkeiten fähig waren, zu belanglos für die Justiz, aber doch ein Bruch der Grundnormen eines sozialen Gefüges. Gerne hätte sie erfahren, worüber die beiden stritten. Sie war interessiert an allen Geschichten aus ihrer Nachbarschaft. Ob sie sich selbst mit einem Racheakt, der nicht wahrgenommen werden konnte, bescheiden würde, bezweifelte sie allerdings. Doch die Vorteile waren beachtlich. Man musste sich gegenüber dem Opfer nicht erklären, man blieb ein weißes Lamm, konnte sich aber trotzdem über den Erfolg freuen, heimlich. Noch bevor der Mann zu seinem Bier zurückkehrte, bemerkte Gorletta einen Artgenossen, der in ungewöhnlich rasantem Tempo weite Runden über den Platz drehte. Sein Verhalten wirkte geradezu verdächtig. Außerdem, jeweils beim Anflug auf einen Dachgiebel, sank er etwas herab und drosselte die Geschwindigkeit, um dann mit neuem Schub wieder in die Höhe zu stoßen. Gorletta schärfte ihre Augen. Kannte sie den wilden Jäger? Ja, es war zweifellos der Schlamminger Fred von der Hafensippe, der sich ab und an in der Altstadt herumtrieb. An dem Giebel, auf den er so beharrlich zusteuerte, war in einem schmalen Fensterrahmen ein Nest gezwängt. Ein großes weißes Stoffstück, vermutlich ein menschliches Taschentuch, hing am Rand des Nestes. Offenbar wurde es von den Eigentümern als Bettzeug benutzt und sollte auslüften. Plötzlich, Gorletta traute ihren Augen nicht, verlor der Schlamminger Fred beim nächsten Anflug eine Kotportion, die gegen das weiße Tuch klatschte. Das war Absicht, eindeutig. Der Schlamminger Fred schoss noch einmal nach oben und beschrieb eine Runde um den Platz. Beim erneuten Vorbeiflug prüfte er, ob seine Aktion erfolgreich verlaufen war. Er schien zufrieden zu sein, jedenfalls flatterte er vergnügt umher. Dann suchte er einen Landeplatz. Das lange Kreisen hatte ihm den Atem geraubt. Er setzte sich auf das Schneefanggitter bei Gorletta. Erst jetzt hatte er Zeit, einen Blick auf seine unmittelbare Umgebung zu werfen. »Grüß Gott, Herr Schlamminger«, sagte Gorletta. Der Schlamminger Fred bekam einen dicken Kopf. Da er zu den frechsten Stadttauben gehörte, die Gorletta kannte, wunderte sie das. Er hatte also auch aus seiner Sicht etwas Ungehöriges getan. Die Reaktion steigerte Gorlettas Neugierde. Um zu verhindern, dass er fortflog, ohne den Anlass für diese Tat zu verraten, bemerkte sie in sehr freundlichem Ton: »Wirklich eine tolle Leistung, Herr Schlamminger. Das schafft nicht jeder.« Der Schlamminger Fred freute sich über das Lob. »Die haben sowas mal verdient.« »Aha«, machte Gorletta. »Arrogante Eigenbrötler, asozial durch und durch, waren sich immer zu fein zum Brüten und regen sich über Kindergeschrei auf.« Schlamminger hatte mit seiner Frau bereits eine beachtliche Zahl an Brutphasen bewältigt. Hier, in der Altstadt, streunte er stets alleine umher, aber im Hafen war er angeblich meist mit Jungtauben unterwegs. Er wurde als Fluglehrer geschätzt. Gorletta lächelte zu ihm hinüber, erkennbar wohlgesonnen, so dass er weitersprach. »Neulich, Gorletta, neulich, als überall so viele Regenpfützen waren, da habe ich mit meinen drei Jüngsten drüben bei der Nibelungenbrücke eine kleine Wasserrauferei gemacht. War echt lustig. Die zwei Dummvögel sind einen Meter weiter gehockt, faul wie Mülltonnen, und haben sich aufgeregt. Mittags sei Mittagsruhe, haben sie gekräht und haben nicht mit ihrem Geschnable aufgehört, bis wir weitergeflogen sind. Eins sage ich dir, Gorletta, solche Leute würde ich am liebsten in eine Tiefgarage jagen, wo sie nicht mehr rausfinden.« Schlamminger hatte sie mit Gorletta angesprochen. Obwohl sie diese Vertraulichkeit nie genehmigt hatte, ignorierte Gorletta sein Duzen. Sie wollte jetzt endlich den Namen der Dummvögel wissen. Ihr war der Nestbau hier am Heidplatz entgangen. »Kenne ich die?« fragte Gorletta so arglos wie möglich. »Ja, garantiert«, schimpfte Schlamminger, »Lohberger oder Lochberger oder so ähnlich. Haben bis vor kurzem auf der alten Kapelle gewohnt, halten aber das Orgelgedröhne nicht mehr aus.« Gorletta nickte. Die Lachbergers kannte sie natürlich. Wirklich ein seltsames Paar. »Wäre nett, wenn du mich nicht verpfeifst. Meine Schwiegermutter geht mit denen ab und zu spazieren«, bat schließlich der Schlamminger Fred. »Ich weiß von einem Komposthaufen mit riesigen Regenwürmern. Da bring ich dir mal einen fürs Stillsein.« Gorletta lächelte, bemüht, ihren Ekel zu verbergen. »Gerne, bei Gelegenheit.« Sie wollte ihn nicht brüskieren und sein Angebot ausschlagen, doch sie wusste, dass sie einen Wurm aus seinem Schnabel niemals anrühren würde. »Ich muss allmählich heim«, Schlamminger streckte die Flügel. »Noch einen schönen Nachmittag.« Er flog davon. Gorletta machte es sich auf ihrem Schneefanggitter wieder so bequem, dass sie ins Dösen versinken konnte. Der dicke Mann vorm Kaffeekreuz war inzwischen von der Toilette zurück und hatte nichts ahnend von seinem Weißbier getrunken. Das Paar zahlte soeben. Gurletta gurrte leise Donizetti-Melodien, die ihr ungeordnet in den Sinn kamen. Ihre Gedanken hafteten jedoch an den Lachbergers. Erst letzte Woche war sie ihnen am Neupfarrplatz begegnet, am Karawandenkmal. »Was haben Sie doch für einen tollen Sonnenhut«, hatte Frau Lachberger gesagt. Ihre Worte klangen so penetrant freundlich, dass man sie nur als abfällig begreifen konnte. Gurletta liebte ihren roten Sonnenhut und fand jede kritische Bemerkung unerträglich. »Der ist ja so groß wie ein Bierdeckel«, hatte Frau Lachberger angefügt. Und Herr Lachberger meinte, »und so rot wie Ketchup«. »Aber sehr schön«, flötete Frau Lachberger beim Weitertappen. Die Erinnerung raubte Gurletta die Ruhe. Mit dem Dösen war es vorbei. Sie blickte auf den Platz und die Dächer. Der Moment schien günstig. Die wenigen Artgenossen, die sich in der Gegend aufhielten, schlichen zwischen den Beinen der Kaffeehaussitzer umher. Sie flatterte also auf und steuerte zum Nest der Lachbergers, wiederholte Schlammingers Aktion, allerdings so ungeschickt, dass sie gründlich misslang. Ihr Häufchen verschwand in der Tiefe der Gasse. Aber beim Vorbeifliegen hatte sie den fetten Fleck auf dem weißen Tuch betrachten können. Das Werk Schlammingers. Das kann er einfach besser, dachte sie, als sie noch einen Kreis über den Heidplatz beschrieb. Gut, dass es Leute wie den Schlamminger gibt. Dennoch befriedigt kehrte sie nach Hause in ihren Patrizierturm. Der Tote unter der Pommesbude. Zu den herausragenden Ereignissen im Leben der Regensburger Stadthauben zählen, wen könnte es überraschen, die Mai- sowie die Herbstduld. Das, was die unzähligen Brezen- und Knackersemmelesser, die Eistütenschlecker, Popcornliebhaber und Pommesvernichter verlieren, landet auf dem Speisetisch Gurletta Steinhöfels und ihrer Artgenossen. Und es bleibt dort, bis es aufgepickt oder von der Straßenreinigung weggekehrt wird. Obwohl Gurletta die Musik, die mit metallischem Lärmen über die Lautsprecher verbreitet wird, abscheulich fand, trieben sie die Neugier und der Appetit auf ofenfrische Brezen 2-3 Mal pro Saison auf das bunte Fest auf der anderen Donauseite. Bei den Freisitzen vor den Bierzelten hatte sie stets am meisten Glück. Um aber nicht die gefährliche Aufmerksamkeit der Kinder und Biertrinker auf sich zu ziehen, zwischen deren Beinen sie herumstreifen musste, ließ sie ihren roten Sonnenhut zu Hause. Sie mischte sich als möglichst unscheinbares, gewöhnliches Federvieh unter die übrigen Stadttauben. Einem schönen Zufall hatte sie es zu verdanken, dass auf der Maiduld an einem Montag ein dickes Brezenstück unmittelbar neben ihr auf dem Boden aufschlug. Sie packte es und flatterte damit unter eine nahegelegene Pommesbude, die in einem Anhängerwagen eingerichtet war. Sie begann, genüsslich auf das Brezenstück einzupicken. Doch plötzlich bemerkte sie einen Taubenkörper mit dunkler Halspartie und hellem Bauch, der ebenfalls unter dem Budenwagen lag. Er atmete nicht. Eilig hüpfte Gurletta auf den Körper zu. Es war ein toter Taubenmann in mittlerem Alter. Seine Augen waren seltsam verdreht. Ein entsetzlicher Anblick. Das war keine gewöhnliche Leiche. Gurletta sprang unter dem Wagen hervor und hielt Ausschau nach einem Artgenossen. Hinter einem der Reifen kam sichtbar, döste Frittenkurt. Alle nannten ihn Frittenkurt, weil er sich fast ausschließlich vom Pommes frites ernährte und daher nur vor McDonalds-Restaurants oder solchen Pommesbuden anzutreffen war. »Haben Sie schon bemerkt?« stammelte Gurletta. »Da liegt ein Toter.«
»Liegt seit gestern da. Haben die Straßenkehrer übersehen.«
»Ja, haben Sie keine Angehörigen informiert?«
»Ich kenne den Typen nicht. Hat sich wohl überfressen. Gestern ist hier so viel herumgeworfen worden, dass das kein Wunder wäre«, murmelte Frittenkurt. Dabei rülpste er.
»War gestern was Besonderes?«
»Jeden Duldsonntag trifft sich hier die Schützengesellschaft zum Frühschoppen. Über 30 Männer und Frauen. Was glauben Sie, was da los ist?«
Gurletta wollte mit Frittenkurt nicht weitersprechen. Von ihm erwartete sie keine brauchbaren Hinweise, geschweige denn Hilfe. Dafür war er zu träge. Ihr lag daran, dass der Tote identifiziert wurde.
Also suchte sie nach Tauben, die ihn kannten. Viele, die sie unter den Wagen führte, hatten ihn zwar schon einmal gesehen, wussten ihn aber nicht zuzuordnen. Niemand wollte sich weiter mit der Angelegenheit befassen. Es gab Wichtigeres auf der Duld zu tun. Manche waren auch von Bierresten betrunken und zu Auskünften gar nicht fähig. Frau Königswinter, die Alkohol verabscheute und soeben eine Eiswaffe genossen hatte, erkannte ihn. »Das ist Fritz Kornpick aus Stadt am Hof. Er macht Gedichte, die man nicht versteht. Seine Eltern wohnen am Andreasstadl.« Sie meinte ebenfalls, nachdem sie die Leiche begutachtet hatte, er habe sich überfressen. Doch sie erzählte weiter, kein Wunder, seine Frau ist ihm davongeflogen. Das hat er alles nicht verkraftet. Depression, Völlerei, Herzversagen. Informieren Sie die Eltern, liebe Frau Steinhöfel, dann tun Sie ein gutes Werk und er bekommt eine würdevolle Trauerfeier. Sie tappte davon. Der Gedanke, der Tod von Fritz Kornpick könnte eine unnatürliche Ursache haben, ließ Gorletta nicht los. Also betrachtete sie noch einmal die Leiche, die Augen des Toten. Dann suchte sie die Umgebung ab. Frittenkurt döste wieder und merkte nichts. An einem Reifen an der rückwärtigen Seite des Wagens, wo der Tollplatz an die Donauauen grenzt, entdeckte sie ein Lederband, wie es menschliche Teenager auf der Warenduld gerne kaufen. Es lag so dicht am Radgummi, dass es kaum zu sehen war. Womöglich wurde damit Herr Kornpick erdrosselt, dachte sie. Daher vielleicht die verdrehten Augen. Gorletta verließ die Stätte und flog zu einem tiefgrauen, fast schwarzen Täuberich, der auf einem Baum im Eingangsbereich des Volksfestes hockte und beauftragt war, für die Einhaltung der öffentlichen Taubenordnung zu sorgen. Ihm erzählte sie ihre Entdeckung sowie ihren Verdacht. »Wissen Sie, was hier los ist?« antwortete der Täuberich voller Überdruss. »Da kann ich mich unmöglich um Leute kümmern, die sich überfressen haben. Vielleicht hat er was Giftiges erwischt. Ja, Sie glauben gar nicht, was die Menschen für Zeug fallen lassen. Und unsere Leute schlingen den Dreck in ihrer Gier in sich hinein.« Er zuckte ratlos mit den Flügeln. »Wie soll man da helfen? Informieren Sie die Angehörigen. Das ist alles, was man tun kann.« Gorletta erledigte also die traurige Pflicht. Die Eltern, von Trauer überwältigt, brachen nur hervor, »Das hat so kommen müssen.« Mehr konnte Gorletta nicht in Erfahrung bringen. Da Tauben bekanntlich keinen Beerdigungs- und Grabeskult pflegen, wurde die Leiche von Fritz Kornpick der städtischen Straßenreinigung überlassen. Gorletta nahm an der Trauerfeier teil, die am Ufer des nördlichen Donauarms in unmittelbarer Nähe zum Andreasstadl an einem verregneten Nachmittag stattfand. Die Trauerrede hielt Herr Obermüller, der ein großes Talent für derartige Ansprachen hatte, wenngleich er stets viel zu spät zum Ende fand. Am Rande der stillen, schlecht besuchten Veranstaltung kam Gorletta mit Frau Beinweber ins Gespräch. Diese lebte seit ihrer Geburt in Stadt am Hof und wusste daher jede Menge über die Bewohner dieses Stadtteils jenseits der steinernen Brücke. Auch sehr Privates. »Vor 3 Wochen ist seine Frau auf tragische Weise verunglückt«, flüsterte Frau Beinweber, während Herr Obermüller Gedichte von Fritz Kornpick rezitierte. »Ich dachte, sie ist ihm fortgeflogen.« »Beides. Claudia hatte ein Verhältnis mit einem unverbesserlichen Junggesellen. Ich weiß nur seinen Spitznamen, Bücher-Josef. Er soll in einem Geräteschuppen der Universitätsverwaltung wohnen, ganz in der Nähe der Psychologiebibliothek. Irgendwann ist Fritz Kornpick dahinter gekommen und ist zur Uni geflogen, um sie in flagranti zu erwischen. Als er die beiden entdeckt hat, ist Claudia panisch losgeflattert und an eine Glasscheibe geknallt. Sie war sofort tot, das dumme Ding.« Gorlettas Gehirn ratterte. Dann meinte sie, ist die zeitliche Nähe der beiden Todesfälle nicht merkwürdig? Frau Beinweber überlegte ebenfalls, die ist in der Tat merkwürdig. Sicher, man kann spekulieren, Herr Kornpick ist nach dem Vorfall psychisch abgestürzt und hat jedes Maß verloren, Fresssucht und so weiter. Aber man kann auch einen anderen Schluss ziehen. Da haben Sie schon recht. Gorlettas Augen leuchteten. Zum Beispiel, dass sich Fritz Kornpick und dieser Bücher-Josef auf der Duld begegnet sind. Ein Schauer hatte sie erfasst. Frau Beinweber, sagte sie weiter, sind Sie bereit, mich an die Uni zu begleiten? Die Taubendame, etwa im gleichen Alter wie Gurletta, nickte, nun ebenfalls in Spannung. Ich bin bereit, Frau Steinhöfe, einen gefährlichen Junggesellen besucht man als Dame nicht alleine.